Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedick und an dieser Stelle dürfen wir euch einen weiteren Vortrag aus unserem Begleitprogramm zur großen Landesausstellung präsentieren. Wir haben vor einigen Wochen ja bereits den Vortrag von Steffen Patzold zur Reichenauer Fälscherwerkstatt aufgenommen und auch hier als Podcast-Folge für euch ja veröffentlicht, damit auch ein breiteres Publikum Zugriff darauf hat. Und da das so gut funktioniert hat und auch sehr gut bei euch angekommen ist, haben wir uns gedacht, setzen wir das gerne fort und präsentieren euch an dieser Stelle daher mit großer Freude einen Vortrag von Professor Dr. David Ganz von der Universität Zürich, der den Titel trägt »Die vernetzte Insel, die ottonischen Prachthandschriften des Klosters Reichenau und ihre räumliche Verflechtung«. David Ganz wird in diesem Vortrag nochmal auf einige sehr grundlegende Fragen zu Prachthandschriften zu sprechen kommen und bietet insofern eine wunderbare Ergänzung auch zu unserer bereits veröffentlichten Podcast-Folge mit Professor Bolkers, die ihr ja auch schon hier bei Mönchsgeflüster hören konntet. Und er legt eben noch einmal einen besonderen Fokus auch auf die Verflechtung, die ja auch diese Prachthandschriften betrifft und die wir ja auch in unserer Ausstellung besonders stark machen. Da wird es tatsächlich nicht nur um eine räumliche Verflechtung gehen, sondern gewissermaßen auch um eine zeitliche Verflechtung. Aber da möchte ich an dieser Stelle erstmal noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Ausführungen von Herrn Ganz zu folgen. Herrn Ganz möchte ich euch an dieser Stelle natürlich noch ganz kurz vorstellen. Er hat Kunstgeschichte, Philosophie und klassische Archäologie in Heidelberg und Marburg studiert und ist seit 2013 Professor für Kunstgeschichte des Mittelalters an der Universität Zürich. Unser Ausstellungsprojekt hat er vor allem auch begleitet, da er Teil des wissenschaftlichen Beirates war und uns da in ganz, ganz vielen Fragen zur Seite stand. Ich werde im Folgenden dann entsprechend das Wort an Herrn Ganz übergeben und ihr könnt dann seinem Vortrag noch einmal lauschen. Er wird immer wieder Bezug nehmen auf gezeigte Folien bzw. Bilder in seiner PowerPoint-Präsentation. Diese Präsentation geben wir euch als Link auch unten in den Shownotes an. Also da könnt ihr nebenher auch ein bisschen drin rumstöbern. Und wir haben auch wieder den Fragenteil im Anschluss an den Vortrag mit aufgenommen. Da bitte nicht wundern, ich habe aufgrund der Mikrofonsituation alle Fragen noch einmal selbst eingesprochen. Also ich war nicht der einzige Gast im Publikum, sondern habe es für euch einfach noch einmal aufbereitet. Und in diesem Sinne darf ich euch ganz, ganz viel Freude mit dem Vortrag von David Ganz wünschen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Meine Überlegung, mein Beitrag zur Buchkunst der Reichenau hier Ihnen vorstellen zu dürfen. Ich fange an eben bei dem Titel der Ausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Ein Titel, der, das tönte auch gerade schon an, Bezug nimmt darauf, dass einerseits die Insel Reichenau selbst zum UNESCO-Welterbe gehört, seit 2000 mit ihren Bauwerken. Also hier ein Blick auf die UNESCO-Seite, wo nochmal erläutert wird, welchen Hintergrund diese Entscheidung hatte, die Reichenau in dieser Form auszuzeichnen. Und dann gibt es aber eben noch eine andere Kategorie, die nicht ganz so gut bekannt ist, also wie so bestimmte Orte und Bauwerke, die in dieses Programm aufgenommen werden, eben das Programm des Weltdokumentenerbes. Und auch da ist die Reichenau vertreten, wurde auch gerade schon angesprochen, mit insgesamt 10 Prachthandschriften aus der ottonischen Zeit seit 2003/10 von, also je nachdem, wie man zählt, vielleicht so um die 50, die erhalten sind. Also das ist wichtig, dass das nur einen kleinen Teil widerspiegelt dessen, also auch dessen, was ich im Folgenden vorstellen werde. Ja, also zwei unterschiedliche Programme der UNESCO-Welterbe und Weltdokumentenerbe. Das eine Programm, das sich eben auf Bauwerke und Orte bezieht, und das andere Programm, das ja dieses Weltdokumentenerbe mit Büchern, mit Handschriften zu tun hat. Und genau darum soll es ja heute gehen. Wenn man sich diese Seite anschaut, wenn man sich auch die Ausstellung anschaut, dann sieht man sofort, was die Bücher von den Bauwerken fundamental unterscheidet. Und das wäre eben dieser Aspekt der Mobilität. Eben von den Büchern, von diesen Prachthandschriften befindet sich heute keine einzige mehr auf der Reichenau selbst. Die sind verstreut heute an verschiedenen Orten, waren es aber auch schon im frühen Mittelalter. Darauf komme ich gleich noch. Ja, für die Ankündigung der Ausstellung, für das Ausstellungsplakat wurde ein Motiv verwendet aus einer Reichenauer Prachthandschrift, dem Petershausener Sakramentar, das sich heute in Heidelberg befindet, im Besitz der Universitätsbibliothek. Sie sehen hier links eben die Figur der Ecclesia, die man genommen hat für dieses Plakat. Ecclesia, eben die Personifikation der Kirche, die hier gekrönt da sitzt und in kostbare Seidengewänder gekleidet. Ja, man könnte sagen, wie eine byzantinische Prinzessin. Sie sitzt Christus gegenüber, der hier frontal ausgerichtet ist auf die Betrachtenden vor dem Buch. Und was wichtig ist für unser Thema, in diese Doppelseite mit zwei Miniaturen, die hier aufeinander bezogen sind, auch durch ihre runde, kreisförmige Rahmung, sind Bücher eingebaut. Beide Figuren halten Bücher in der Hand, Bücher mit einem kostbaren Äußeren, das hier golden eingefärbt ist. Und auf diese goldenen Bücher werden wir im Laufe eben der folgenden Ausführungen der Bilder, die wir uns anschauen, immer wieder stoßen. Ja, wenn man sich nun überlegt, wo befinden sich die beiden Personen, die hier dargestellt sind, die Ecclesia und der Christus, dann ist eben am ehesten wohl ein Ort im Himmel gemeint. Das heißt, es gibt hier diese Vorstellung, die ganz wichtig ist im Christentum, im christlichen Mittelalter, dass auch im Himmel Bücher vorhanden sind, dass gerade Christus als zentrale Figur sogar eigentlich regelmäßig fest ein Buch mit sich führt. Also hier wären wir bei Büchern im Himmel, und denen stehen natürlich Bücher gegenüber in einer irdischen Sphäre. Und wenn man sich das nochmal so für das Selbstverständnis des Christentums im Mittelalter überlegt, ja, kann man eine Abbildung wie diese hier heranziehen. Die stammt aus einem ganz anderen Kulturraum, aus Nordspanien. Das ist eine sogenannte Beatus-Handschrift, so eine wichtige Buchgattung im nördlichen Spanien. Thematisch hat die vor allem mit der Apokalypse des Johannes zu tun. Aber ein wichtiger Teil eben dieser Beatus-Handschriften sind solche, ja, in der Regel zweiseitigen Weltkarten, die Ökumene zeigen, die von Menschen bewohnte Welt, aufgeteilt in die drei Erdteile Europa, Asien und Afrika, die man hier tatsächlich wiederfinden kann. Man muss sich immer klar machen, dass solche Karten geostet sind, nicht genordet, wie wir das kennen. Oben ist das Paradies als Rechteck mit den vier Paradiesflüssen. Da befindet sich Asien, Europa sozusagen links, unten in der Mitte so gewissermaßen im Buchfalls das Mittelmeer und rechts davon, also geografisch im Süden Afrika. Sicher eine sehr schematisierte Darstellung. Ringsum ist also diese bewohnte Welt vom Okeanos umflossen, wo es dann doch so einige Inselchen gibt. Was jetzt nun sozusagen die Rolle der Bücher anbelangt, so finden wir hier keine Bücher dargestellt, aber wir finden Personen, die ganz fest mit Büchern verbunden sind, eben mit der Verkündigung des Evangeliums. Diese Figuren, von denen wir hier Büsten an unterschiedlichen Orten der Welt sehen, das sind die 12 Apostel. Also das, was hier eigentlich die Botschaft ist, dieser Darstellung ist, dass es eine weltumspannende Christianisierung gegeben habe, eine Verbreitung eben der christlichen Botschaft des Evangeliums. Und da spielen natürlich Bücher als transportables Medium eine ganz zentrale Rolle. Also ist natürlich, man könnte sagen, ein Propagandabild, denn gerade Spanien war damals in großen Teilen unter islamischer Herrschaft. Das wird hier sozusagen unter den Tisch fallen gelassen, dieser Umstand, dass im 11. Jahrhundert die Welt natürlich keinesfalls so christlich missioniert war, wie es diese Karte glauben lässt. Ja, Bücher als transportables Medium, dem begegnen wir immer wieder in mittelalterlichen Darstellungen. Hier so ein kleiner Ausschnitt aus einer bebilderten Bibel, also wirklich eine Bibelhandschrift, die sämtliche Bücher, sowohl des Alten Testaments wie des Neuen Testaments, enthält, aus Tur in der Mitte des 9. Jahrhunderts hergestellt. In Tur, einem Kloster in Frankreich, war man gewissermaßen spezialisiert auf die Herstellung solcher, ja, Prachtbibeln. Und hier ist nun dargestellt der Übersetzer der lateinischen Bibel, Hieronymus. Wir sehen ihn in der Mitte sitzen mit Heiligenschein, und er hat neben sich einige Bücherkisten, Bücher auch auf dem Schoß, und ist nun dabei, eben seine Bibelübersetzung auszuteilen. Und wir sehen Geistliche, die diese Bücher entgegennehmen und dann davonziehen. Und gerade die, die sich am Rand befinden, die geben so eine Vorstellung auch von einem Gewicht, was mit diesen Büchern verbunden ist. Aber eben hier ganz wichtig, die zentrale Botschaft, eben diese Bücher sind mobil, die sollen über die ganze Welt Verbreitung finden auf diese Art und Weise. Also Bücher als mobiles Medium, das nur, um vielleicht im Gegensatz zu dem, was man heute mit gedruckten Büchern, Büchern aus Papier, aber eben auch Handschriften verbinden kann. Also vielleicht eher das Gewicht der Bücher, hier diese kleine Publikation, das Ende einer Last, die Befreiung von den Büchern, das wäre vielleicht eine Sichtweise heute auf ja physische Bücher, gedruckte Bücher oder auch Handschriften im Vergleich zu digitalen Büchern, die wir als wesentlich mobiler empfinden. Also es soll im Folgenden um diesen Gesichtspunkt der Mobilität von Büchern gehen. Und der Hintergrund ist eben, das hat Herr Siert schon in der Einführung angesprochen, dass das, was wir so an Prachthandschriften kennen aus dem Skriptorium der Reichenau, in großer Zahl eben wohl für den Export gefertigt wurde, nicht für den Eigenbedarf des Klosters, sondern für andere Orte von Beginn an bestimmt war. Und da spielt natürlich tatsächlich diese Mobilität von Büchern eine entscheidende Rolle. Also hier ein Blick auf das Deutsche Reich in dieser Zeit um 1000, hier die Reichenau eingetragen und einige Orte, bei denen wir eben sicher sein können, nachvollziehen können, dass sie Bestimmungsorte dieser Reichenauer Prachthandschriften waren, wichtige alte sakrale Zentren im Reich. Ja, ich hoffe, das können Sie sehen. Die Farbwiedergabe hier im Beamer ist ein bisschen anders als bei mir auf dem Bildschirm, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem auch was von den Bildern, die ich im Folgenden zeigen werde und können vor allem auch diese Markierungen sehen. Also Aachen, Köln, Trier und Mainz sind hier hervorgehoben. Bamberg wäre dann so ein wichtiges neues Zentrum. Bamberg wird ja 1007 überhaupt erst als Bistum neu gegründet von Heinrich dem II. Und ist dann tatsächlich Bestimmungsort einer ganzen Reihe von Prachthandschriften, aber eben auch Augsburg, Toul, Schaffhausen, Chur und Aquileia, nur um so eine Vorstellung zu geben, eben wie weit der Radius dieser Bestimmungsorte war. Also worauf ich hinaus will, ist, dass eben diese Insellage der Reichenau, Inseln sind ja häufig Orte gewesen, auf denen man Klöster gegründet hat, dass diese Insellage der Reichenau im Bodensee nicht assoziiert werden sollte mit so etwas wie Isolation oder Rückzug, sondern wir müssen uns eben einen Ort vorstellen im frühen Mittelalter, der eng vernetzt war mit dem Umland, aber letztlich mit Orten in ganz Europa. Also heute gibt es ja diesen Damm, der die Insel mit dem Festland verbindet. Für die Vormoderne müssen wir natürlich von einem regen Schiffsverkehr ausgehen. Also wenn wir annehmen, dass dieses Skriptorium der Reichenau sich wirklich auf der Insel befand, dann musste eben alles, was für die Herstellung dieser Bücher nötig war, über die Schiffsroute auf die Insel gebracht werden. Als Hauptsitz des Skriptoriums darf man ja das Kloster in Mittelzell annehmen. Hier rechts ein Blick auf die heutige Situation und links eine Karte, wo rot gepunktet eben die alte Uferlinie eingetragen ist. Also das Wasser reichte eben viel näher an die Klostergebäude heran im frühen Mittelalter als heute. Also das sozusagen das Szenario, von dem wir ausgehen müssen, diese Vernetzung der Insel über Verkehrsrouten, die am Ende immer über den Schiffsweg führen mussten und eben alles, was für die Buchherstellung nötig war, vom Pergament angefangen bis über ja einzelne Farbstoffe und Pigmente oder Gold musste importiert werden, sozusagen musste per Schiff auf die Insel gebracht werden. Die Herstellung von Büchern, ich denke, das ist den meisten von Ihnen sehr geläufig, war im Mittelalter eine wichtige Grundaufgabe von Klostergemeinschaften. Hier diese berühmte Darstellung aus dem Codex Amiatinus, einer Handschrift aus dem Kloster Wormouth Jarrow an der Nordostküste von England aus dem frühen 8. Jahrhundert. Hier sehen wir den Propheten Esra als Schreiber vor einem Bücherschrank sitzen. Aber ja, vielleicht ein wenig in dieser Art sozusagen kann man sich die Buchproduktion, auch die Buchaufbewahrung in dieser Zeit vorstellen. Das Gros der Handschriften, das muss man immer wieder betonen oder sollte ich auch gerade als Kunsthistoriker betonen, ist nicht dekoriert und schon gar nicht bebildert. Also wir haben es in der Regel eben mit Bibliothekshandschriften zu tun, die für die Lektüre bestimmt waren und nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist dann in dieser Art Art und Weise geschmückt und bebildert, wie wir das im Folgenden sehen werden. Und tatsächlich kann man an der Buchproduktion der Reichenau ganz schön sehen, dass sagen ein hoher Ausstoß an Handschriften, die hergestellt werden, nicht zwangsläufig bedeutet, dass da schon viele bebilderte Prachthandschriften dabei sind. Denn gerade für die karolingische Zeit, für das 9. Jahrhundert, können wir nur ganz wenige dekorierte Handschriften fassen. Hier ein Beispiel, so eine jüngere Zuschreibung an das Skriptorium der Reichenau, galt lange als St. Galler Handschrift, dieses Wolfkotz Evangelista aus der Zeit um 830. Hier konzentriert sich die künstlerische Gestaltung sehr stark auf den Bereich der Schrift. Wir haben dekorierte Initialen, wir haben eine Auszeichnungsschrift, die ersten Zeilen sozusagen des Textes und der Text, der sagt, dass hier etwas anfängt, besonders farbig gestaltet und durch Großbuchstaben, Majuskeln hervorgehoben. Und um 900 gibt es dann ja einzelne Beispiele wie dieses Sakramentar aus St. Alban, das auch jetzt der Reichenau zugeschrieben wird, wo wir so eine Kreuzigungsdarstellung haben am Anfang dieses Te Igitur im Sakramentar. Aber eben das sind Einzelfälle, also wenn man von der heutigen Überlieferung ausgeht, Einzelfälle, und es sieht doch sehr stark so aus, dass die Produktion von Prachthandschriften auf der Reichenau im großen Stil erst um 960 rum einsetzt und dass das auch ein zeitlich dann relativ stark begrenztes Phänomen ist, so bis in die 1020er, 1030er Jahre. Das läuft dann noch so etwas aus, aber der Höhepunkt ist wirklich im späten 10. Jahrhundert und frühen 11. Jahrhundert. Also sozusagen das Skriptorium stellt seine Buchproduktion fundamental um, scheint es, und fängt an, kostbare Prachthandschriften für den Export herzustellen. Quellen dazu gibt es überhaupt keine. Wir können also nur vermuten, im Wesentlichen eigentlich ausgehend von den Objekten, was da passiert sein könnte. Ein wichtiger Punkt, den ich Ihnen nahebringen möchte, jetzt so in einem ersten Hauptteil meines Vortrages, das wäre die wichtige Rolle von Darstellungen, die eine Buchübergabe zeigen. Die gibt es nun in auffallend hoher Zahl, gerade so in den ersten Jahrzehnten dieser Reichenauer Prachthandschriften der Ottonenzeit. Hier ein Blick auf den Gerokodex, der also im zweiten Teil der Ausstellung dann zu sehen sein wird, also momentan noch nicht zu sehen ist, heute in Darmstadt aufbewahrt. Ja, und hier haben wir also ein Buch vor uns, das für den Kölner Domkustos und späteren Erzbischof Gero bestimmt war und wo ja relativ zu Beginn der Handschrift, wir sind auf Folio 7, Verso 8, Recto, diese Doppelseite ist also links zu sehen, ein Mönch, der etwas kleiner dargestellt ist und ja, zu schweben scheint, jedenfalls sehen wir keinen Boden, auf dem er stehen würde, und der Gero, also dem Auftraggeber der Handschrift, das golden eingebundene Buch überreicht. Aus dem Gedicht, das auf der gegenüberliegenden Seite eingetragen ist, erfahren wir, dass es sich bei dem Überbringer der Handschrift um Anno handelt, der sich als Schreiber des Buches bezeichnet. Über seine geografische Herkunft teilt Anno an dieser Stelle nichts mit, doch geht die Forschung davon aus, dass es sich um die gleiche Person handelt, die in einem 972-73 zu datierenden Eintrag des Reichenauer Verbrüderungsbuchs genannt wird. Entscheidend für diesen Fokus auf die Mobilität der Bücher ist dabei, dass also hier eine Szene fingiert wird, die den langen Transport der Handschrift, also wenn wir annehmen, sie wurde wirklich auf der Reichenau geschrieben und bebildert, ist ja eine Strecke von mehreren hundert Kilometern bis nach Köln, also ein langer und natürlich auch risikobehafteter Transport, der hier verkürzt wird auf diesen Moment der Übergabe des Buches. Die Reise des Buches ist an dieser Stelle aber noch keineswegs zu Ende, denn blättert man sozusagen eine Seite zurück, also nach hin zum Buchanfang, dann ist dort eine weitere Buchübergabe zu sehen, bei der sich Gero nun seinerseits stark verkleinert mit dem goldenen Buch in Händen dem heiligen Petrus nähert, der ihn mit Himmelsschlüsseln in der Hand in einem überdachten Saal empfängt. Das begleitende Gedicht würdigt den Petrus als Patron des Kölner Doms und als Himmelspförtner. Der Weg des Buches setzt sich hier also in einen jenseitigen Raum fort, den Aufenthaltsort der Heiligen im Himmel. Erst wenn diese letzte Etappe der Reise geglückt war, würde das Buchgeschenk die erhoffte Wirkung erzielen können, die Öffnung der Himmelspforte für Gero und die Belohnung des Schreibers Anno. Also diese Hoffnung, die wird hier in dem begleitenden Gedicht ja sehr deutlich ausgesprochen. Solche Darstellungen von Buchübergaben, die spielen in der Reichenauer Buchkunst der Ottonenzeit eine auffällig wichtige Rolle. Während das Moment der Stiftung, das wir hier abgebildet sehen, also die Schenkung an Heilige, an Maria und an Christus, auch in Handschriften zu finden ist, die an anderen Orten hergestellt wurden, zeichnen sich die Bücher von der Reichenau durch das große Interesse an der ersten Phase der Bücherreise aus. Ebenso, wie wir das hier sehen, einer oder zwei Männer in Mönchskutte, die stets mit ihrem Namen gekennzeichnet sind, überreichen das vollendete Buch einem höherrangigen Empfänger. Nun möchte ich an dieser Stelle eben einen vergleichenden Blick werfen auf ein Beispiel, das jetzt aus einer anderen Schreibwerkstatt kommt, von einem anderen Produktionsort kommt, nämlich Hildesheim. Wir sehen hier eine Doppelseite des kostbaren Evangeliars Bischofs Bernward von Hildesheim. Bernward, den ja vielleicht auch bekannt ist als großer Förderer der Künste, als wichtiger Auftraggeber am Hauptort seiner Diözese in Hildesheim. Dort gibt er unter anderem die berühmten Bronzetüren in Auftrag. Ja, und hier zu sehen auf dieser Doppelseite links eben der Stifter, Bischof Bernward, in den Gewändern eines Priesters gekleidet, mit dem goldenen Buch in Händen und dabei dieses Buch auf einen Altartisch zu legen, den wir im rechten Bereich dieser Miniatur hier links sehen. Auf dem Altartisch eben so typisches Altargerät wie der Kelch oder die Patene für die Hostie. Das ist also der Ort in der Kirche, auf dem das Buch materiell abgelegt werden soll. Aber wir sehen dann noch weiter rechts in so einen himmlischen, paradiesischen Raum. Also wenn Sie unten auf den Boden schauen, sehen Sie dort Gras angedeutet, ja, und dort sitzt als Hauptperson Maria mit dem Christuskind als Empfängerin dieser Handschrift. Also die Grundidee dieser Doppelseite, das Buch wird materiell abgelegt auf dem Altar, aber eigentlich ist es gedacht für Maria und für Christus, die beide hier ihre Hände schon Bernward entgegenstrecken. Und dieser Vorgang wird dann sehr reich nochmal kommentiert in Beischriften. Wenn Sie genauer hinschauen, können Sie feststellen, dass eigentlich überall, wo so etwas ist wie Rahmen leisten, dass da Texte in dieses Bild integriert sind. Und da wird nochmal die Hoffnung oder die Erwartung Bernwards ausgedrückt, dass Maria dieses Buch entgegennehmen wird. Auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Das wäre so ein Auszug aus den Texten, die rechts in das Bild hineingeschrieben sind. Darstellungen dieser Art, die einen Stifter oder auch eine Stifterin zeigen, im Moment der Buchübergabe an einen heiligen Empfänger oder eine heilige Empfängerin, die gibt es sehr oft in der ottonischen Kunst. Das ist in dieser Form keine Spezialität der Reichenau. Aber was diese Reichenauer Miniaturen auszeichnet, wäre eben, dass davor nochmal gezeigt wird, typischerweise eben der Schreiber, der das Buch dem Auftraggeber, einen Geistlichen überbringt. Was man vielleicht auch noch betonen sollte, wie deutlich hier oder wie konkret hier Bezug genommen wird auf den Ort, für den das Buch bestimmt ist. Es geht um die Krypta von St. Michael in Hildesheim und den Marienaltar, vor dem Bernward sich begraben lassen wollte. Also hier ist ein ganz bestimmter Ort auch bildlich dargestellt. Und genau das ist etwas, was wir in den Reichenauer Bildern bezeichnenderweise nicht finden. Dort geht es immer um Personen in erster Linie und weniger um Orte, die sehr abstrakt bleiben. Auch hier in diesem berühmten Beispiel, wo nun als Empfänger eben kein Geistlicher dargestellt ist, sondern ein Herrscher, ziemlich sicher Otto der Dritte, der hier rechts zu sehen ist in einer berühmten Darstellung, thronend von der Personifikation der Erde. Der Terra wird seinen Thron nach oben gestemmt in diesem Moment. Er ist von geistlichen und weltlichen Würdenträgern umgeben. Und auf der linken Seite ist ein Mönch dargestellt, Lyotard, der auch als Reichenauer Mönch gilt, und begleitet es seine Buchübergabe von Versen, die eben auch hier der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass dieses Geschenk angenommen wird, dass es eine besonders gnadenbringende Wirkung entfalten soll. Mit diesem Buch erhabene Otto, möge Gott dir das Herz bekleiden. Und unten eben angesprochen, das, was Lyotard selbst sich von dieser Buchschenkung erhofft. Ja, Herz mit dem Buch bekleiden, das klingt etwas kryptisch. Links hat Lyotard selbst ja ein Buch in der Hand, so wie wir uns eben ein Buch vorstellen. Aber wenn wir uns das rechte Bild anschauen, sehen wir vier geflügelte Wesen, die Evangelisten-Symbole, die so eine weiße Banderole in der Hand haben. Und damit ist eben eine Buchrolle hier ganz offensichtlich gemeint, die hier tatsächlich über das Herz von Otto gehalten wird. Also dieses Bekleiden des Herzens ist hier doch recht wörtlich dargestellt. Also in dieser berühmten Darstellung, wenn man eben nochmal diesen Ausschnitt sieht, wo Otto der Dritte im Grunde in der Art und Weise dargestellt ist, wie man das sonst von Christus kennt. Also er ist von einer Mandala umgeben, die Evangelisten-Symbole umschweben ihn. Und dann gibt es noch diese Gotteshand aus dem Himmel, die ja ihn entweder krönt oder seine Krone festhält, je nachdem, wie man das lesen mag. Also mit diesen Darstellungen ist immer verbunden, jetzt hier nochmal fett hervorgehoben, eben die Erwartung eines Lohns für diese Geschenke, für diese Gaben. Ja, ein Extrembeispiel, das auch ausgestellt ist, auch zu sehen ist in der Ausstellung des Hornbacher Sakramentar, wo jetzt vier Bilder hintereinander geschaltet sind, die Buchübergaben zeigen, also wirklich eine Reise des Buches dann nochmal über verschiedene Stationen, eben Ebonand als Schreiber, der das Buch ab Adalbert überreicht. Das wird auch hier nochmal in einem Gedicht rechts kommentiert. Hier wird auch nochmal der himmlische Lohn angesprochen. Adalbert selbst gibt das dann dem Klostergründer Pirmin weiter, aber damit ist eben die Reise des Buches auch hier noch nicht am Ende, denn Pirmin, sehr demutsvoll, sich verneigend, überreicht das Buch dann Petrus als Klosterpatron, und Petrus gibt es dann an Christus weiter. Und hier eben ganz schön mal sozusagen ja in Bildern, in dieser Bildersequenz ausformuliert, dass es am Ende, dass am Ende dieser Reise eigentlich idealerweise immer Christus steht. Von der Reichenauer Herkunft, der Buchüberbringer, ist allerdings eben nur in einem, auch deshalb sehr berühmten Fall die Rede, eben dem oft diskutierten Widmungsbild des Codex Ecberti, der gerade auch in der Ausstellung zu sehen ist, in einem weiteren Evangelistar, das für den Erzbischof Egbert von Trier bestimmt war. Hier sehen wir in dem Widmungsbild die zwergenhaft verkleinerten Mönche Kerald und Heribert, die dem in vollem erzbischöflichen Ornat thronenden Egbert ihre Aufwartung machen. Und diese beiden Männer, deswegen habe ich auch nochmal die lateinischen Texte daneben geschrieben, die werden hier als Augigenses, also als Reichenauer bezeichnet. Und die Reichenau wird auch nochmal links in dem Gedicht angesprochen als der Ort, von dem das Geschenk, das hier Egbert überreicht wird, ursprünglich stammt. Die glückliche Au bringt das Buch dir, Bischof, zu Ehren da. Also hier scheinen die Texte ja keinerlei Fragen offen zu lassen. Wenn man das liest, rechts und links, dann ist die einzig mögliche Schlussfolgerung ja, dass es sich hier um ein durch und durch Reichenauer Buch handeln muss. Aber dennoch haben gerade in diesem Fall paläographische, kunsthistorische und auch materialwissenschaftliche Analysen der Handschrift den Blick auf einen wesentlich komplexeren Herstellungsablauf freigelegt. Demnach handelt es sich eben hier bei dem Codex Ecberti um eine Zusammenarbeit von Reichenauer mit Trierer Kräften, die sowohl an der Niederschrift des Haupttextes wie am Entwurf und der Ausführung der Bilder maßgeblich beteiligt waren. Also die Frage, weshalb das Gedicht und die Miniatur dennoch so sehr auf dem Reichenauer Ursprung insistieren, ist bis heute eigentlich nicht befriedigend geklärt. Immerhin, wenn man sich gerade diese Seiten anschaut, dann haben wir dort zwei Elemente, die immer wieder in Reichenauer Prachthandschriften auftreten, nämlich Purpurgründe und Purpur, jetzt muss ich doch mal schauen, den Pointer bedienen, kann das, was wir hier in der Rahmenzone sehen, also Tiere, die so in Goldhöhung auf diesem Purpurgrund dargestellt sind. Das finden wir immer wieder in Reichenauer Prachthandschriften. Festhalten können wir auch, ich gehe mal weiter, dass der Trierer Erzbischof Egbert die Leistungen der Reichenauer Buchkünstler offenkundig sehr schätzte, denn er erteilte dem Bodenseekloster noch einen weiteren Auftrag für eine Prachthandschrift, ein Luxuspsalter, auf dessen Eingangsseiten jetzt der Mönch Wurprecht die Buchübergabe an Egbert vollziehen darf. Hier auch wieder so in zwei Schritten, erst auf dieser Doppelseite Wurprecht und Egbert und dann auf der Folgeseite Egbert und der Dompatron Petrus. Also drei Prachthandschriften, schon einmal der Gero-Kodex, der Egbert-Psalter und der Codex Egberti, die eben frühe Beispiele für diese Leistungsfähigkeit des Reichenauer Skriptoriums sind, für seine Fähigkeit, hochgestellte Empfänger auf exklusivem Niveau beliefern zu können. Wenn man sich fragt, wie es dazu gekommen sein kann, dass das so plötzlich losgeht mit diesen Prachthandschriften auf höchstem Niveau, dann kommt man auf enge Verbindungen des Klosters Reichenau zum ottonischen Herrscherhaus, also gemeint hier die Dynastie der Ottonen oder Liudolfinger mit Otto dem Großen, Otto dem Zweiten, Otto dem Dritten und Heinrich dem Zweiten. Das wären die maßgeblichen Herrscher für die Zeit, die wir hier anschauen. Gero von Köln und Egbert von Trier waren unter Otto dem Großen Mitglieder der königlichen Hofkapelle, aus der sich die Bischöfe im Reich rekrutierten. Der gleiche Herrscher, Otto der Große, war es auch, der die Reichenauer mit weitreichenden Privilegien versah und ihr, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, in den Jahren 965 und 972 zwei persönliche Besuche abstattete, in beiden Fällen eben auf der Rückreise von Italien aufenthalten. Im einen Fall ging es um seine eigene Krönung zum Kaiser und im anderen Fall um die Vermählung und die Krönung seines Sohnes Otto dem Zweiten und seiner Frau Theophanu. Ihren Höhepunkt erreichten die Beziehungen zum Herrscherhaus unter Otto dem Dritten, für den Abt Vitigovo sogar eine Pfalz südwestlich der Münsterkirche errichten ließ. In der Regierungszeit von Otto dem Dritten begann um 996 die Produktion von königlich-kaiserlichen Handschriften der Reichenau und die setzte sich dann auch unter seinem Nachfolger Heinrich dem Zweiten fort, der die Insel im ersten Regierungsjahr persönlich aufsuchte. Also das ist sicher ein wichtiger Hintergrund, diese engen Kontakte zum Herrscherhaus. Dann die Frage, was sind das eigentlich für Bücher, für die dieser Aufwand betrieben wird? Wenn wir mal bei diesen drei Beispielen bleiben, dann haben wir hier zwei Evangelistare, also Bücher mit Auszügen aus den Evangelien, die für die Lesung bei der Messe bestimmt waren. Und wenn wir uns hier mal so eine Statistik anschauen, sozusagen die Reichenauer Prachthandschriften nach Buchgattungen, dann sehen wir an vorderster Stelle hier tatsächlich die Evangelistare. Davon gibt es 15 erhaltene, dicht gefolgt von den Sakramentaren, also Bücher mit den Gebeten, die vom Priester bei der Messe zu sprechen waren, und den Vollevangelian, also wo wirklich die kompletten Texte der vier Evangelien enthalten war. Also ein starker Schwerpunkt. Und Sie sehen auch, also diese drei Buchgattungen, die machen wirklich das Gros dieser Prachthandschriften aus. Und dann haben wir so einzelne Beispiele von anderen Texten. Also mit diesen Büchern, die für die Liturgie der Messe bestimmt waren, greift das Reichenauer Skriptorium eigentlich einen Schwerpunkt auf, den es schon davor im frühen Mittelalter gegeben hatte. Das andere Beispiel, das wir kurz uns angeschaut hatten, eben der Egbert Psalter, wenn wir uns die Statistik anschauen, sehen wir, es gibt nur einen einzigen Prachtpsalter aus Reichenauer Produktion. Ist also ein Einzelfall. Psalterien waren ja Bücher entweder für das Stundengebet der Mönche oder in den Kathedralen oder eben auch private, persönliche Gebetbücher. Also die Reichenauer nimmt hier einen Schwerpunkt auf, der schon davor etabliert war. Man kann an so berühmte Beispiele aus der insularen Buchkunst denken, wie hier das Book of Lindisfarne, eine Evangelienhandschrift aus der Zeit um 700, hier mit dem Anfang des Lukas-Evangeliums, oder noch berühmter um 800 das Book of Kells in Dublin heute zu sehen. Also auch da schon in dieser frühen insularen Buchkunst ist der Schwerpunkt der künstlerischen Gestaltung ganz klar auf den Evangelien Büchern. Und das Gleiche können wir auch auf dem Kontinent beobachten in der Zeit Karls des Großen. Hier eines der Prachtevangeliare, die mit Karl dem Großen und der sogenannten Hofschule Karls des Großen in Verbindung gebracht werden, das Evangeliar von Saint-Médard de Sorsons. Also der höchste Aufwand, die kostbarsten Materialien, aber auch die ausgefeiltesten Bilder, die finden wir in Evangeliaren schon in der Zeit Karls des Großen. Und dass die Reichenauer sich ganz bewusst auf diese Bücher, diese Prachthandschriften Karls des Großen zurückbeziehen wollten, das sehen wir gerade an dem schon erwähnten Gero-Kodex. Also rechts schauen wir nochmal in den Gero-Kodex und die Darstellung des Evangelisten Markus. Und links haben wir das Loscher-Evangeliar. Das wäre so eine späte Handschrift, die mit Karl dem Großen in Verbindung gebracht wird, also kurz vor seinem Todesjahr 814 datiert wird. Und was wir hier sehr deutlich sehen, ist, dass das Loscher-Evangeliar offensichtlich eine Vorbildrolle hatte, also dass diese Darstellung des Evangelisten Markus hier sehr eng anschließt in dem Reichenauer Gero-Kodex. Und das kann man also wirklich für alle Evangelisten durchspielen. Hier Johannes, der immer eine Sonderrolle hat als vierter Evangelist, hier vom Adler begleitet, der hier eng mit der Sonne und den Strahlen der Sonne verbunden ist, auch ganz anders da sitzt als Markus. Auch dieses Johannesbild wurde ganz offensichtlich aus dem Loscher-Evangeliar ja übernommen und kopiert, kann man hier wirklich sagen, oder zitiert. Darum ging es offensichtlich, also um einen Rückgriff auf diese große Zeit Karls des Großen. Um 960 sind wir eben anderthalb Jahrhunderte schon später. Und ganz interessant ist eben, diesem Gero-Kodex sind also vier Darstellungen der Evangelisten, der Autoren der Evangelien vorgeschaltet, in dieser typischen Art und Weise mit den Symboltieren, die ihnen zugeordnet sind, also der Löwe des Markus hier als fliegendes Wesen über ihm schwebend. Hier geht es also nochmal sozusagen um eine andere Bücherreise, nämlich um den Ursprung der Heiligen Schrift, den Ursprung der Evangelien. Die Tiere halten selbst schon Bücher in ihren Klauen oder Krallen, und unten bei den Menschen, den Autoren, sehen wir dann nochmal weitere Bücher. Und das ist sozusagen eine Reihe, die dann zu einem Bild von Christus führt, hier in diesem Gero-Kodex, dieser Christus, der ganz ähnlich ausschaut wie der Christus im Petershausener Sakramentar, den wir schon gesehen haben. Und sozusagen gegenläufig dazu, wenn man nach diesem Christusbild weiterblättert, kommt man auf diese beiden Darstellungen, die wir schon angeschaut haben. Gero, der das Buch Petrus überreicht, und Anno und Gero. Also sozusagen zwei Bewegungslinien, die hier aufeinander zuführen. Und was diese Nebeneinanderstellung sehr schön zeigt, es geht eben immer wieder um Bücher, die golden geschmückt sind auf ihrer Außenseite. Ich kürze vielleicht ein bisschen ab an dieser Stelle, was die Inhalte angeht, das, was man immer wieder in Verbindung bringt mit diesen Prachthandschriften über solche Buchübergabe-Szenen hinaus, werden eben große Zyklen, teilweise sehr ausführliche Zyklen zum Leben Jesu, erzählende Zyklen. In einzelnen Fällen, wie hier bei der Bamberger Apokalypse, aber auch Zyklen, die die Johannes-Offenbarung, also das letzte Buch der Bibel, zeigen, hier eben die Frau am Himmel, die vom Drachen bedroht wird. Diese Bamberger Apokalypse, die hat ganz zu Beginn auch eine Buchübergabe, die aber nochmal anders aussieht. Hier sehen wir nämlich Christus, der dem Autor Johannes das Buch aus dem Himmel überreicht und in seine mit einem Stück Stoff verhüllten Hände legt. Also eine ganz besondere Darstellung an dieser Stelle. Ja. Aber eben, was diese Zyklen zum Leben Christi auszeichnet, bei denen wir Bilder natürlich auch finden, zur Geburt Christi, zur Verehrung des neugeborenen Kindes durch die heiligen drei Könige, wie hier im Perikopenbuch Heinrichs des Zweiten, oder eben eine ganze Reihe von Wunderdarstellungen, wie hier dieses Auferweckungswunder im Evangeliar Ottos des Dritten. Ja, wenn man sich fragt, warum eigentlich diese erzählenden Bilder in solchen Büchern, dann ist die Antwort gar nicht so leicht zu finden, denn streng genommen waren solche Prachtevangeliare oder auch Evangelistare ja nur für die geweihten Hände von Priestern und von Diakonen bestimmt. Der Diakon ist der, der eigentlich die Lesung vollzieht aus den Evangeliaren, aber eben nicht für ein breiteres Publikum. Und weshalb dann eben diese erzählenden Bilder. Die Vorstellung oder der Grund dafür dürfte vermutlich der sein, dass man davon ausging, dass im Evangelienbuch und auch im Evangelistar Christus selbst anwesend ist, in einer Art und Weise, wie wir das heute eigentlich nur noch mit der Hostie verbinden oder dem Wein im Abendmahlskelch. Also diese Vorstellung von Präsenz Christi, die war in dieser Zeit auch mit diesen Büchern verknüpft. Und dass es um 1000 offensichtlich ein Interesse gab, das nochmal zu zeigen über Darstellungen, die das Leben und das Wirken Christi anschaulich vor Augen stellt. Es wurde schon angekündigt, die Buchaußenseiten so als letzter Punkt, mit dem ich dann auch schließen möchte. Ein wichtiger Aspekt, der lange Zeit, denke ich, nur ungenügend berücksichtigt wurde, ist eben, dass diese Bücher, von denen wir hier sprechen, auf der Außenseite immer auch dekoriert waren in einer sehr, sehr aufwendigen Weise. Hier haben wir jetzt ein Beispiel eines Evangelienbuchs für die Kathedrale von Metz, noch aus der spätkarolingischen Zeit. Aber ein Buch, das uns eine ganz gute Vorstellung davon gibt, wie sowas typischerweise aussah. Also wenn wir das Wort Einband heute hören, dann denken wir an ganz andere Dinge, an Pappdeckel oder Leineneinbände oder auch Schutzhüllen, die mal bebildert sind. Klar, aber sicher nicht in dieser plastischen und kostbaren Form. Also in diese Packung der Bücher bei der Messe wurde ganz offensichtlich, wenn wir so ein Werk sehen, genauso viel künstlerische Energie reingesteckt. Und was die Materialien anbelangt, sicher haben wir hier nochmal eine Steigerung. Es gibt hier Gold, Edelsteine, Emais, Perlen und sehr typisch ein Elfenbeinrelief im Zentrum. Ja, solche Einbände, die konnten mitunter auch als Kasten gestaltet sein. Dieser Säckinger Buchkasten ist hier auch in der Ausstellung zu sehen. Hier die Seite, die noch aus dem frühen Mittelalter stammt. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen, dass also das Evangelienbuch in einem solchen kostbar verkleideten Kasten in den Kirchenraum getragen wurde, auf dem Altartisch abgelegt wurde und dass dann zur Evangelienlesung das Buch aus diesem Kasten herausgenommen wurde und der Diakon dann mit diesem Buch auf den Ambo ging. Also eben wichtig für das Grundverständnis dieser Prachteinwände ist wirklich, dass man diese ganze rituelle Inszenierung mitdenkt, eines feierlichen Zuges auf den Ambo, also diesen erhöhten Ort für die Lesung, der Diakon dabei begleitet von Kerzenträgern. Also es gibt diese Illumination durch Kerzen und dann eben dieses Moment sicher der Buchöffnung auf dem Ambo, wo dann so ein Einband nochmal besonders gut zu sehen war. Wichtig ist, dass Prachteinbände gerade wegen der kostbaren Materialien, die da verwendet wurden, sehr viel häufiger später zerstört wurden als Handschriften. Also wir haben sehr viel mehr Handschriften, also das Innere der Bücher als Prachteinbände überliefert. Für die Reichenau haben wir sozusagen ein Ensemble, das mit der Kathedrale von Bamberg, mit dem Bamberger Dom verknüpft ist, also mit dieser Neugründung unter Heinrich dem Zweiten. Also in Bamberg haben sich solche Prachthandschriften durch bestimmte historische Umstände sehr gut und recht vollständig, also eine größere Zahl eben auch mit Einband erhalten. Und wenn wir nun also abschließend nochmal einen Blick auf diese Prachteinbände werfen, dann ist etwas, was hier auffällt, dass in dieser Zeit um 1000 in der Ottonenzeit eine große Vorliebe offensichtlich bestand für Kunstwerke aus anderen Kulturen oder anderen Epochen. Denn was wir sehr häufig sehen, und hier ist es dieses Evangeliar Ottos des Dritten wirklich ein typischer Fall, sind Elfenbeine aus Byzanz. Also hier gehen wir davon aus, ja, ich zeige es nochmal in Vergrößerung, dass dieses Relief hier in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts in Konstantinopel entstanden ist. Bei einer also sicher qualitativ sehr, sehr hochstehenden Werkstatt, diese Darstellung des Marientodes. Also Maria liegt tot unten auf dem Bett, die Apostel sind um sie herum versammelt und hinter dem Bett erscheint Christus, der die Seele Mariens entgegennimmt. Oben fliegen Engel vom Himmel herab, wiederum mit verhüllten Händen, also um diese Seele der Maria entgegenzunehmen. Also wir haben hier noch nicht die Vorstellung einer leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, sondern die Seele Mariens. Ja, und wenn man sich nun überlegt, eben dieses Thema und das Buch der vier Evangelien, dann passt es ja nicht so richtig zusammen, weil der Tod Mariens ja nichts ist, wovon die Evangelien berichten. Also das heißt, dieses Thema passt eigentlich gar nicht so gut für ein Evangeliar. Und man kann denken, ja, also offensichtlich war einfach dieses Relief so interessant und wurde so geschätzt, dass es dann doch auf diesem Evangeliar-Einband gelandet ist. Also hier nochmal ein Blick auf die Details, nur dass Sie die Vorstellung auch bekommen von wirklich von der Qualität dieser Elfenbeinschnitzerei. Wir sehen auch so Spuren von Vergoldung und Beschriftung noch. Also das wäre sozusagen eine um 1000 sehr, sehr häufige Tendenz. Und hier dann das Perikopenbuch Heinrichs des Zweiten, das man sich wirklich vorstellen muss als das Buch aller Bücher für die Kathedrale in Bamberg. Schon die Abmessungen 42,3 Zentimeter in der Höhe. Also dieses Perikopenbuch übertrifft alles andere an Prachthandschriften, was wir im Bamberger Dom noch haben. Also nicht von ungefähr hat Heinrich sich hier schon auf der Außenseite als Stifter verewigen lassen und dann auch nochmal im Inneren gibt es eine Stifterdarstellung. Nichtsdestoweniger eben die Handschrift wurde komplett auf der Reichenau geschrieben und dekoriert. Nichtsdestoweniger ist dieser Einband etwas, wo eigentlich ja alles, was wir sehen, mehr oder weniger aus älteren Zeiten stammt. Also eine Art Recycling oder Montage von Vorhandenem. Aber ja, ganz offensichtlich nicht aus Mangel. Also Heinrich hatte sicher die Möglichkeiten, neue Kunstwerke in Auftrag zu geben, sondern eben gerade was dieses Elfenbein anbelangt, das stammt aus der Zeit um 870, ist vermutlich ein Werk, das im Auftrag von Karl dem Kahlen entstanden ist, also dem westfränkischen König in dieser Zeit und späteren Kaiser. Ja, also ein Elfenbein, was so toll war, einen solchen Höhepunkt auch an der Kunst der Elfenbeinschnitzerei zeigte, dass Heinrich oder diejenigen, die sozusagen in seinem Auftrag handelten, es unbedingt auf diesem wichtigen Buch haben wollte. Hier das Hauptthema ist ja eine recht vielfigurige Komposition, oben aber klar die Kreuzigung zu erkennen. Also hier schon Themen, die sehr gut zu einem solchen Evangelienbuch passen. Unten dann der Besuch der Marien am Grab dargestellt. Beides aber Beispiele eigentlich für Werke der Goldschmiedekunst um 1000 oder im frühen 11. Jahrhundert, wo wir eher davon ausgehen müssen, dass diese kostbaren Hüllen nicht auf der Reichenau entstanden sind, sondern dass die Bücher erstmal als ungebundene Handschriften gewissermaßen ausgeliefert wurden und ihren Einband dann an anderer Stelle bekommen haben. Hier bei dem Perikopenbuch Heinz II. Geht man davon aus, dass die Werkstatt sich in Regensburg befand, also nicht weit weg von Bamberg. Und schließen möchte ich eigentlich dann mit diesem Beispiel eines Evangelienbuchs, das auch auf der Reichenau geschrieben und bebildert wurde, auch vermutlich für Bamberg bestimmt war, jedenfalls in Bamberg gelandet ist zur Zeit Heinrichs des Zweiten und auf dem wir nun außen einen recht abstrakt gestalteten Einband finden, so eine Goldschmiedearbeit mit Edelsteinen und Treibarbeiten, die in der Mitte aber ein sehr spannendes Element aufweist, nämlich einen islamischen, in arabischer Schrift gestalteten Amulettstein, also ein islamisches Artefakt, was hier ins Zentrum eines solchen Evangelienbuches gesetzt wurde. Und zwar eben auf sehr spektakuläre Weise gerahmt und erhöht, also sehr bemerkenswert, diese Entscheidung, ein solches islamisches Artefakt ins Zentrum zu setzen. Da die, also ich habe verschiedene Expertinnen und Experten konsultiert im Zuge meiner Forschungen, gerade zu diesem Einband. Es ist eben sehr schwer zu lesen, da die Schrift ja also vermutlich von einer etwas ungeübten Hand stammt, aber eben höchstwahrscheinlich, also bezieht sich das, was da geschrieben steht, ursprünglich auf Allah, ne? Er ist die Wahrheit oder er, so einer ganz einfachen oder komprimierten Form. Klar ist, dass man das nicht lesen konnte im 11. Jahrhundert im Deutschen Reich. Das ist da sicher keine Lesekompetenzen und keine Sprachkompetenzen gab. Man sah einfach, wusste einfach, dass das eine fremde orientalische Schrift ist, die aus dem Osten stammt. Ja, eben, also diese geometrische Komposition, die um diesen Amulettstein herum gestaltet ist, aus Kreuzen, aus Rauten, Formen. Und wenn wir die Handschrift dann aufschlagen, dann finden wir relativ zu Beginn dann diese Darstellung von Christus, der in einem Baum steht und gerahmt wird, eingefasst wird von den vier Evangelisten Symbolen, die hier über weiblichen Figuren erscheinen, die man erstmal sehr schwer deuten kann. Bei näherer Betrachtung stellt sich dann heraus, dass es sich um Quellnymphen der vier Paradiesflüsse handelt. Also eine Darstellung Christi, die sehr stark, also Christus in einen paradiesischen Raum hier integriert. Ich überspringe mal diese Seiten. Das wird dann nochmal etwas erläutert in einem Gedicht, das diesem Bild gegenübergestellt ist. Also das Gedicht gewissermaßen als so ein Kommentar zu dem Bild. Aber der Punkt, auf den es mir hier eigentlich ankommt, ist, dass diese Miniatur von Christus im Lebensbaum mit den vier Evangelistensymbolen doch eine starke kompositorische Ähnlichkeit hat mit dem Deckel außen. Also in diesem Fall scheint es doch so eine künstlerisch-gestalterische Verknüpfung von Außenseite und Miniatur im Inneren zu geben. Also man kann sich nicht vorstellen, dass diese Miniatur links unabhängig von dem Einband entstanden ist. Und das wäre dann so ein Punkt, sich für diesen Einband zu überlegen, ob es nicht doch auf der Reichenau eine Goldschmiedewerkstatt gegeben haben könnte, die diesen Einband geschaffen hat. Und damit wäre ich am Ende meiner Ausführung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war es erstmal mit dem Vortrag von David Ganz und nun steigen wir in den Fragenteil ein. Die erste Frage aus dem Publikum zielte auf die zeitliche Dimension ab, also was wir darüber sagen können, wie lange so eine Handschrift brauchte von der Bestellung bis zur Auslieferung der fertigen Handschrift.
Ja, also ich sagte schon, es gibt überhaupt keine Quellen, die also diese Produktionsprozesse dokumentieren. Und das jetzt nicht nur für die Reichenau, sondern genauso auch für andere Skriptorien der Zeit, so dass man da so ein bisschen auf Schätzungen angewiesen ist. Ne? Also ich denke, dass sehr häufig die Produktionszeiten überschätzt werden. Also man gibt dann so einen Zeitraum von mehreren Jahren an und würde eher davon ausgehen, dass also bei einem eingespielten arbeitsteiligen Betrieb das eine Sache von ein paar Monaten sein müsste. Also wir reden jetzt von Evangelian, Evangelistan, nicht von Vollbibeln, die es aber auch in der Reichenau nicht gegeben hat. Ja.
Mit der zweiten Frage erkundigte sich eine Person aus dem Publikum, was wir denn über die Bezahlung wissen, also quasi welches Preisschild an so einer Prachthandschrift denn eigentlich hing.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Also wir sind in der Zeit, in der wir und auch in Zusammenhängen, also es geht um klösterliche Skriptorien, wo jetzt sowas wie wirklich finanzielle Entlöhnung gar nicht vorstellbar ist. Also es muss immer eine andere Form von Gegenleistung gegeben haben. Ein bisschen geht es auch schon aus diesen Gedichten hervor, also was man sich so nach so einem Do und Des Prinzip, ne, Gabe und Gegengabe, aber eben nicht im Sinne von Bezahlung, sondern himmlischer Lohn, aber das muss ich gar nicht darauf beschränken, ne? Also denke, man kann schon davon ausgehen, dass die Reichenau, dass dieser Schreib- und Malbetrieb auf der Reichenau da auch eingebunden war in diplomatische, politische Beziehungen, also dass durchaus jetzt auch irdische Vorteile oder Gegenleistungen vorstellbar waren, aber eben nicht im Sinne von Bezahlung. Und also da kommt man immer wieder auch mit der Terminologie so ein bisschen an die Grenzen. Also kann man überhaupt von Auftraggeberschaft sprechen? Das wissen wir eigentlich auch nicht so richtig. Also sind das eigentlich wirklich Bücher, die bestellt wurden, oder gab es da so so eine Art Dynamik? Man wusste ja, so ein Buch würde auf Gegenliebe treffen, wenn man es als Geschenk anfertigt. Ne? Es gibt sicher auch unterschiedliche Konstellationen, jetzt gerade im Zusammenhang mit der Gründung des Bistums Bamberg ist natürlich klar, hier entsteht ein neues Bistum, hier wird eine neue Kathedrale gebraucht und da braucht es einfach auch eine gewisse Grundausstattung. Es braucht einen Schatz dieser Kathedrale mit Reliquien, mit Altargerät, aber eben auch mit den entsprechenden Büchern. Also in der Situation ist jetzt vielleicht so eine Auftragsvergabe eher vorstellbar. Und wir haben eben auch diese berühmte, oft zitierte Quelle. Wir sind ja nun in Petershausen, aus einer Petershausener Chronik des 12. Jahrhunderts, wo der Chronist sich bitter beklagt darüber, dass Heinrich für Bamberg verschiedenen Klöstern und Kathedralen im Reich regelrecht Bücher und Schatzgegenstände abgepresst und abgenötigt hat, also sie gezwungen hat, Abgaben zu leisten, quasi Tribut zu leisten für diese Neugründung. Also ich glaube, das ist so ein Fall, wo man bestimmte Dinge doch ganz gut nachvollziehen kann, aber eben, also so die heutige Vorstellung oder die Vorstellung, die dann auch im Spätmittelalter sicher zutrifft, ja, Auftragsvergabe, Bezahlung, das trifft sicher nicht zu.
In einer weiteren Frage erkundigte man sich, wie viele Handschriften denn wohl vielleicht ursprünglich die Reichenau produziert hatte, also ob es Schätzungen diesbezüglich gibt.
gute Frage. Also wir haben diese allerdings über einen sehr weiten Zeitraum gestreckt, rund 50 Prachthandschriften. Das wäre dann so die Zeit mittleres 10. bis mittleres 11. Jahrhundert, und kann da sicher schon mal von einer höheren Verlustquote ausgehen. Ja, also es ist klar, dass das nur ein kleiner Teil von dem gewesen sein kann, was insgesamt produziert wurde. Aber es ist sehr schwer, wirklich eine fundierte Schätzung abzugeben, weil es für bestimmte Orte wie jetzt Bamberg sicher eine begünstigte Situation gibt. Also da haben vergleichsweise viele Prachthandschriften überlebt. Das im Verhältnis zu anderen Orten, wo wir eben nichts mehr haben oder vielleicht nur noch ein solches Buch. Aber es ist klar, also wenn man sich sozusagen die Mengen klar macht, um die es da gegangen sein muss, dass man doch mit sowas ja wie einem sehr stark arbeitsteiligen Betrieb rechnen muss, also wo ja also bestimmte Schritte der Produktion sehr eingespielt waren.
Eine weitere Person fragte nochmal nach den gezeigten Widmungsbildern, denn nach Aussagen der Person sind die Evangelien ja eigentlich dafür da, das Wort Gottes in die Welt zu tragen. Und hier werden nun aber die Bücher, die ja das Wort Gottes enthalten, zurück an Jesus Christus gegeben. Und das macht vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Sinn. Und entsprechend äußerte sich David Ganz nochmal dazu.
Klar, also diese Übergaben haben tatsächlich, also immer mit einer Logik des Geschenks zu tun oder der Stiftung. Ne? Klar ist natürlich auch, das Buch selber soll dann an dem Ort, für den es bestimmt ist, eben Kirche, Kathedrale, Kloster, eine bestimmte Wirkung auch entfalten. Allerdings eben handelt es sich ja doch um also sehr, sehr exklusive Bücher. Ne? Also man muss sich nur das Verhältnis klar machen zwischen denen, die lesen konnten und denen, die des Lesens nicht mächtig waren oder die Latein auch gar nicht verstanden, denn die Schriftlesungen erfolgten ja natürlich auf Latein. Also das macht schon schnell deutlich, dass jetzt in dem Sinne so eine Verbreitung der Botschaft des Evangeliums sicher nicht der Hauptgedanke war bei der Anfertigung dieser Prachthandschriften.
In seinem Vortrag hatte David Ganz ja auch uns die karolingischen Vorlagen für die Buchmalerei vorgeführt und auch die ja byzantinischen Elfenbeine, die dann vor allem in den Prachteinbänden zum Einsatz kamen. Und entsprechend zielte eine weitere Frage darauf ab, was wir denn über mögliche Vorlagen aus der byzantinischen Buchmalerei, also nicht von den Elfenbeinen, sondern explizit aus der Buchmalerei wissen.
Also das Vorlagenthema habe ich jetzt sehr bewusst ausgeklammert, aber mit Sicherheit, also gab es sowohl Vorlagen aus der byzantinischen Kunst, ganz klar, also mit dieser Heirat mit Theophano gibt es eine starke Wanderung auch von Handschriften und anderen Kunstwerken aus Byzanz in den Westen. Auf der anderen Seite wird für die Reichenau ja immer auch noch über spätantike Vorlagen nachgedacht. Also ich habe mich da deshalb rausgehalten, weil es doch bis zum gewissen Punkt sehr spekulativ ist, weil es eben diese Vorlagen selbst nicht mehr gibt. Also wie viel Bilder die tatsächlich umfasst haben, ob es sowas gab wie spätantike Leben Jesu Zyklen in vergleichbaren Umfang oder ob es nicht doch eine ottonische karolingisch-ottonische Innovation ist. Ich denke, hier jetzt im Fall der Ekklesia zum Beispiel sieht man das sehr gut. Also so für einzelne Bilder kann man das sicher sehr gut nachvollziehen. Diese ja Anregungen aus der byzantinischen Kunst offensichtlich, ja, also einerseits war das natürlich immer auch mit einer politischen Aussage oder einem politischen Hintergrund verbunden. Gleichzeitig hat man doch den Eindruck, zum Beispiel bei diesen Elfenbeinen, die wiederverwendet wurden, dass es auch sowas wie ästhetische Wertschätzung gab der byzantinischen Kunst. Ja, und also für ein Element wird es ja immer wieder hervorgehoben, diese Rezeption byzantinischer Kunst, und das wäre der Goldgrund. der aber auch was relativ Neues ist in so Mitte des 10. Jahrhunderts in Byzanz. Also das hätte man dann eigentlich sehr schnell aufgegriffen auf der Reichenau.
Eine Person aus dem Publikum hielt fest, dass er vor allen Dingen bei diesen Prachteinbänden auch ein großer Mix an exotischen Materialien zum Einsatz kam, also nicht nur wertvolle Materialien wie Edelmetalle, Edelsteine, sondern auch mit den Elfenbein oder auch mit diesem islamischen Amulett, was Herr Ganz vorgestellt hatte, auch eher exotische Sachen. Wo die denn eigentlich herkommen, denn so wirklich einen Markt, auf den man gehen konnte, um das einzukaufen, gab es ja womöglich gar nicht. Oder vielleicht gab es ihn ja eben doch.
Ich denke, das kann man ganz schön sehen an den Elfenbeinen, über die ich länger gesprochen habe. Also da muss man, ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass für solche Prachteinbände der Schatz des Herrschers oder eine vergleichbare Sammlung zur Verfügung gestellt wurde. Also ist klar, so. Auch hier haben wir jetzt keinen Markt für solche Artefakte, sondern man muss davon ausgehen, dass ein Otto der Dritte oder Heinrich der Zweite, also dass die über einen großen Herrscherschatz verfügten und dass sich da jetzt zum Beispiel dieses Elfenbein, dieses byzantinische Elfenbein befunden hat oder eben auch dieses andere karolingische, ja, eben leider gibt es dazu auch null Überlieferung, weil man sich das eigentlich natürlich ganz faszinierend vorstellen muss. Ja, die sozusagen kreativen Prozesse, man geht irgendwie durch diese Schatzkammer, überlegt sich, was könnte man wie kombinieren. Also da kommen ja auch ganz, ganz tolle Lösungen dabei raus. Also wie jetzt auch bei diesem islamischen Amulettstein hier, weil das, was wir hier sehen, da geht man davon aus, dass es ein Schwertknauf ist. Also man kombiniert in der Mitte diesen Amulettstein, dann einen Schwertknauf, macht dann nochmal hier so eine goldene Fassung darum, ja, greift dann auf Edelsteine zurück. Also auch das ist eigentlich durchweg nimmt man an Recycling von, also in der Regel eigentlich antiken, aus in der Antike bearbeiteten Edelsteinen. Eben man kann in einigen Fällen so die Herkunft auch genauer lokalisieren, auch bei den Edelsteinen, aber eben die Prozesse, die dann dazu geführt haben, das alles nochmal miteinander zu verbinden, die liegen doch ziemlich im Dunkeln.
Damit darf ich mich bei David Ganz nochmal ganz herzlich bedanken, dass er nicht nur diesen Vortrag im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz gehalten hat, sondern eben auch seinen Vortrag uns hier als Podcast-Folge für Mönchsgeflüster zur Verfügung gestellt hat. Wenn ihr da draußen nun Interesse habt, euch die große Landesausstellung einmal selbst anzuschauen, in dem Vortrag waren ja auch viele spannende Objekte, sowohl für die erste als auch die zweite Ausstellungshälfte genannt worden, dann kennt ihr es bereits. Ihr könnt einfach in den Shownotes den Link zu unserer Ausstellungswebseite ausstellung-reichenau.de finden. Da findet ihr alle relevanten Informationen für euren Besuch, also schaut da gerne einmal vorbei. Ihr findet das Badische Landesmuseum auch auf allen gängigen Social Media Plattformen. Da sind wir vor allen Dingen bei Instagram und bei Facebook aktiv. Da findet ihr immer neueste Informationen zur Ausstellung, aber auch vertiefende Inhalte zu einzelnen Themen und Exponaten. Wenn ihr darüber hinaus Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. In den nächsten Wochen werden noch einige weitere Folgen Mönchsgeflüster kommen. Oder schaut auch bei meinem privaten Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit abschließend nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.